sind schon so viele Leute da und die Ruhe ist schon eingekehrt. Also der heutige Vortrag ist mal eine Buchvorstellung. Wir haben aus Artikeln, die wir in der Zeitschrift Gegenstandpunkt im Laufe der Finanzkrise verfasst haben, ein Buch gemacht, in dem wir die dort gegliederten vier Kapitel vollkommen neu konzipiert haben. Also das Buch ist nicht eine Auflage von Artikeln, die es schon gibt, sondern das Buch ist wirklich eine vollkommene Neufassung des Gegenstands. Wir meinen, wir haben es viel besser hingekriegt als in den Artikeln, die da schon erschienen sind. Das Buch vorstellen ist so eine Sache, denn man kann unmöglich in einem Vortrag von vielleicht 1,5 Stunden und einer Diskussion, wenn man nochmal 1 Stunde oder 1,5 drauflegt, die Argumentation dieses Buchs nacherzählen oder vortragen. Das Buch erläutert die Normalität des Finanzkapitals, die Normalität des Funktionierens des Bankensektors, seiner Herrschaft über die restliche Wirtschaft und seiner unauflöslichen Symbiose mit dem bürgerlichen Staat, nach innen wie nach außen. Die Normalität, von der da die Rede ist, wird für uns in unserer Erfahrung nun schon bald ein Jahrzehnt lang, nämlich ungefähr seit 2008, von einer Finanzkrise unterbrochen. Man muss diese Normalität kapieren, um den unnormalen Zustand, der immer noch anhält, richtig einordnen zu können. Deswegen ist die Lektüre und das Studium des Buchs nützlich und nötig und das kann man auch niemandem abnehmen. Was ich jetzt vorhabe, ist was anderes. Ich möchte einige wenige eigentlich Schlüsse aus der Aktualität, aus dem aktuellen Zustand des Finanzwesens und der Politik, die sich mit ihm befasst, Facts aufgreifen und daran einige Schlüsse auf die Natur dieses Geschäftszweigs und seiner Rolle in der Marktwirtschaft ziehen. Was die Krise uns unmittelbar gelehrt hat, das ist auch nicht das erste Mal, dass wir in dem Sinn drüber reden, ist die ungeheure Macht dieses Sektors. Die Macht, die sich daran geltend gemacht hat, wie der Sektor zusammengebrochen ist. Wie ungeheuer zerstörerisch der Umstand ist, wenn die Banken auf einmal nicht mehr funktionieren, nicht solvent sind. Und wie dann alles, die ganze Wirtschaft, den Bach runtergeht, weil die Banken nicht funktionieren. Die eine Hälfte, die andere Hälfte. Was für einen grenzenlosen Stellenwert dieser Sektor für den Staat, der auf das Gemeinwohl dieser Gesellschaft achten muss und achtet, was für einen grenzenlosen Stellenwert dieser Sektor für die Regierungen hat, denen die Rettung des Bankenwesens wirklich jedes Opfer wert ist. Wir haben damals das Stichwort systemrelevant gelernt. Und was systemrelevant heißt, davon will ich heute ein bisschen reden. Also die Bedeutung von systemrelevant nach einigen Seiten dieses ganzen Ensembles. Der ganze Laden beruht auf und funktioniert nicht, ohne dass das Geschäft der Banken funktioniert. Wenn wir jetzt einen ersten Blick auf die Situation gegenwärtig werfen, dann haben wir einen ersten Fall von, da funktioniert was sehr grundsätzlich nicht, nämlich Geld lohnt sich nimmer. Muss man sich mal vorstellen. Tatsächlich, Geld auf die Bank getragen, bringt gegenwärtig keine Zinsen. Man weiß auch, glaube ich, wie viel das durcheinander bringt. Die Versicherungen können sich nicht finanzieren, Die Rentenkassen können ihre Versprechung, diese privaten Renteneinrichtungen können ihre Versprechen nicht einhalten, Riester ist kaputt und so weiter und so weiter. Geld lohnt sich nicht mehr. Wir haben immer noch den Ton drin, den Nachhall. Okay, schauen wir mal, ob es besser wird. Nein, immer noch nicht. Dass Geld nicht mehr wird, dass dieses papierne oder metallische oder bloß elektronisch verbuchte Ding nicht Junge wirft, wie der Marx sagt, nicht aus sich heraus wächst, ist in dieser Gesellschaft keine Rückkehr zu einem normalen Zustand, sondern eine Katastrophe. Geld muss wachsen, sonst ist alles verkehrt. Wenn der Besitz von Geld seinen Besitzern nicht automatisch immer reicher macht, dann ist nichts in Ordnung in dieser Gesellschaft. Schauen wir an, was die unmittelbare Ursache davon ist. Aber die ist gar nicht die entscheidende. Die unmittelbare Ursache, und da bin ich beim ersten Blick in die geldpolitische Aktualität. Die unmittelbare Ursache ist die, dass die Europäische Zentralbank Geld an die Banken zum Nulltarif verleiht, ihnen also keinen Zins mehr abverlangt, wenn sie ihnen Geld leiht. Im Gegenteil, einen Strafzins erhebt darauf, dass Banken und wenn Banken bei der Zentralbank Geld für gewisse Fristen deponieren. Jetzt müssen die Banken der Zentralbank Geld bezahlen, wenn sie ihr Geld leihen. Und weil das alles der EZB noch nicht genügt, drängt sie den Banken noch im weiteren Umfang, in einem gewaltigen weiteren Umfang, liquide Mittel auf, indem sie ihnen Monat für Monat für 80 Milliarden Wertpapiere abkauft. Also Schuldpapiere, zum Teil auch wackelige Schuldpapiere, den Banken abkauft und ihnen dafür Geld gibt. Der Zweck ist nicht unbekannt. Der Zentralbankchef Mario Draghi will die Banken auf diese Weise, dazu verführen, dazu drängen und mit dem Strafzins dazu nötigen, mehr Kredite an die Realwirtschaft auszuhändigen, damit das Wachstum in Europa wieder in Gang kommt, auf ein höheres Niveau gehoben wird, damit es Produzieren und Arbeit geben und Geld verdienen in Europa wieder funktioniert. Und wenn das bis jetzt noch nicht passiert ist, dann braucht man bloß die Leute von der Zentralbank hören, dann sagen die, dann haben wir halt noch nicht genug Geld in die Wirtschaft gepumpt. Da müssen wir noch weitermachen, da müssen wir noch gewaltigere Summen aufkaufen. Billionen sollen es sein für den Zeitraum dieser ganzen Quantitative Easing Phase. Und dann wird es schon funktionieren. Also so viel das Faktum. Die Zentralbank verleiht Geld zum Nullzins und pumpt Geld auf jede erdenkliche Weise ins Bankensystem. Mit der Absicht, das soll die Wirtschaft ankurbeln. Das erlaubt einen ersten Schluss auf das Verhältnis von Banken und Realwirtschaft. Erlaubt einen ersten Schluss auf die Normalität dieses Verhältnisses, von dem natürlich die Maßnahme Draghis eine Ausnahmsweise ist. Eine Notmaßnahme, eine Sondermaßnahme, das ist nicht die Normalität des Geschäfts der Europäischen Zentralbank. Und das hört man ja auch, das liest man täglich in der Zeitung. Das ist ja auch hoch umstritten, ob es nicht riskant ist, ob es nicht kontraproduktive Effekte hat. Aber die Notmaßnahme verrät immerhin schon eines über das Verhältnis von Banken und sonstiger Wirtschaft. Nämlich, der Draghi sagt, er will die Wirtschaft ankurbeln und dann kümmert er sich gar nicht um die Wirtschaft, sondern bloß um die Banken. Es gibt gar keinen Beschluss, wir helfen der Elektrizitätswirtschaft, Elektrizität zu erzeugen. Muss man sich auch fragen, was da die EZB dazu leisten könnte. Oder den Bauern mehr Getreide herzuschaffen und so weiter und so weiter. Nein, der wendet sich an die Zentralbank und sagt, das ist die Weise, die Wirtschaft anzukurbeln. Er behandelt ganz automatisch die Banken als den Motor der Wirtschaft. Und damit hat er ja auch recht. Kredit scheint das Lebenselixier des Kapitalismus zu sein. Der Kredit der Banken finanziert den Kapitalvorschuss in allen Branchen und ermöglicht den Firmen eben Geld oder den Unternehmen Geld in ihre Betriebe zu stecken und damit Geschäfte anzuwerfen. Der Kredit, auch davon geht Draghi ganz selbstverständlich und zu Recht aus, der Kredit ist kein Notbehelf in dieser Wirtschaft. Ein Notbehelf im Sinn von, wenn einem ja mal das Geld fehlt, kann man einen Kredit nehmen. Sondern Kredit ist das allgemeine Geschäftsmittel. Es finanziert den Kapitalvorschuss. Und damit haben wir einen ersten wichtigen Schluss auch zu ziehen. Nämlich, was der Kredit für die sogenannte Realwirtschaft leistet. Er befreit nämlich die Unternehmen von den Schranken ihres eigenen Eigentums. Oder anders ausgedrückt, es befreit die Unternehmen von den Schranken des verfügbaren Kapitals, das sie bisher schon akkumuliert haben. Unternehmen können Geld investieren, das ihnen nicht gehört. Sie können mit Geld Gewinne machen, die ihnen gehören, ohne dass das Geld ihnen gehört, mit dem sie die Gewinne machen. Das ist eine Leistung. Das ist eine Befreiung. Das ist eine große Freisetzung der kapitalistischen Akkumulation. Und es verweist auf was? Es verweist darauf, dass in der Gesellschaft ganz generell bei der Produktion in allen Wirtschaftszweigen eine Umkehrung von Vorschuss und Ertrag passiert und passiert ist. Ja, das ist vielleicht jetzt ein etwas schwieriger Gedanke, die Umkehrung von Vorschuss und Ertrag. Was will ich sagen? Ich will sagen, man denkt sich's doch so. Du musst ein reicher Mann sein und über eine Million oder über eine Milliarde verfügen. Dann kannst du sie investieren, Fabriken hinstellen, Produktionsmittel und Rohstoffe kaufen und Arbeiter bezahlen. Und dann kannst du die Arbeiter arbeiten lassen und im Ergebnis eine Warenmenge zu einem Preis produzieren, mit dem man am Markt mehr erlösen kann, als die ganze Chose gekostet hat. Die grundsätzliche Gewinnmacherei. Man denkt, der Vorschuss ist das Erste und der Ertrag ist das Resultat. In einer Wirtschaft, die mit Kredit funktioniert, die mit Kredit arbeitet, dreht sich das Verhältnis um. Jeder finanziert seinen Vorschuss mit der Erwartung des Ertrags. Die Erwartung des Ertrags wird umgemünzt in, ja, wenn ich den Ertrag in einem Jahr oder in 10 Jahren herinnen habe, dann kann ich mir ja jetzt Schulden leisten, mit denen ich den Vorschuss tätige, der den Ertrag überhaupt hervorbringen soll. Man merkt, in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaft leben alle über ihre Verhältnisse. Grundsätzlich jeder individuell, und ich komme später noch drauf, und der ganze Laden als Ganzer auch. Alle investieren sie Kapital, das sie nicht haben, um einen Ertrag zu erzielen, der die Investition hinterher rechtfertigt. Das also ist schon eine bedeutende Leistung des Kredits für die Realwirtschaft. Ein Dienst, wenn man so reden will. Und er verrät etwas über die Kumpanei oder über die Brüderschaft der verschiedenen Fraktionen von Kapital. Das Finanzwesen dient durchaus den Gewinninteressen der Realwirtschaft. Es ist also sehr verkehrt, am Kapital den berühmten, von den Faschisten so groß gemachten Unterschied von raffenden und schaffenden Kapital, von der Abteilung Wirtschaft, die Arbeit gibt und die Lebensmittel produziert, von denen die Gesellschaft lebt, und der Abteilung Wirtschaft, die bloß Profit macht, die nur mit Geld handelt und bloß auf Profit aus ist. Es ist grundverkehrt, diese Trennung zu machen, denn im Zweck sind sich beide Seiten sehr einig. Wenn die Unternehmen der Realwirtschaft nichts Besseres wissen, als immerzu mit Kredit zu operieren, also immer mehr Kapital zu investieren, als sie haben, dann wird daran schon auch deutlich, dass bei denen alle Herstellung von Gebrauchswerten, alle Produktion von nützlichen Dingen keinen anderen Zweck hat, um aus Geld mehr Geld zu machen. In diesem Fall sogar aus Geld, das man nicht hat, mehr Geld zu machen. Da zwingt das Finanzkapital der Realwirtschaft keinen Zweck auf, den die nicht selber hätten. Aber sie verändern was. Wenn die Unternehmen mit Kredit operieren, ihr Geschäft mit Kredit betreiben, dann verändern sie ihren Zweck hin zu einem Sachzwang. Was ihr Anliegen ist, sie wollen Gewinn machen, ist die eine Seite. Und solange ein Unternehmen mit seinem eigenen Geld operiert, kann man sagen, dann macht man Gewinn, wenn es gut hinausgeht, und in Jahren, wo es schlecht hinausgeht, macht man halt keinen. Sobald die Unternehmen mit Kredit operieren, sind sie in der Pflicht, Zinspflichten zu bedienen, und zwar um den Preis des Bestands des Unternehmens. Dann ist die Sache, dass man Gewinn macht, keine Geschichte mehr, die kann mal eintreten, und es kann auch Phasen geben, wo sie nicht eintritt, und es ist dann nicht so schlimm, dann ist halt quasi der Erfolg ausgeblieben. Sondern dann ist das Unternehmen kaputt. Dann ist der Zins die Untergrenze der Rentabilität, die um jeden Preis erreicht werden muss. Von der Bank aus, mache ich was verkehrt? Ich soll es weiter weg tun, weil ich zu laut bin. Wir können einfach den Lautsprecher leiser stellen, dann wegen dem Hall. Okay, und so ist besser? Okay. Von den Banken aus gesehen, sieht das Ganze natürlich umgekehrt aus. Was sie betreiben, ist kein Dienst an der anderen Kapitalfraktion, sondern was sie betreiben, ist ihr eigenes Geschäft. Von ihnen aus ist die ganze Wirtschaft, in die Sie Kredit reingeben, nichts als ein Investitionsobjekt von Ihnen. Alle Wirtschaft muss ihre Renditeansprüche erfüllen. Und in der Hinsicht sind dann die Banken mit ihrer Geldmacht der große Verteiler von Kapitalmacht in der Gesellschaft. Den Banken sind alle Branchen recht. Ob es die Landwirtschaft ist, ob es die Rüstungsindustrie ist, ob es eine Telekomfirma ist. Alle Branchen sind den Banken gleich recht, sofern sie gleiche Rendite erbringen. Da merkt man die Abstraktion, es geht um Geld und sonst gar nichts. Jeder einzelne Kapitalist mag das mit seinem Laden haben. Die Banken setzen das als gesellschaftliches Prinzip durch, zwingen praktisch allen Branchen dieselbe Rentabilität ab und auf. Setzen gesellschaftlich die Gleichgültigkeit gegen den Gebrauchswert, also die Gleichgültigkeit gegen die nützlichen Dinge, endgültig als das Prinzip der Gesellschaft durch. Alles ist recht, wenn es Rendite bringt, und alles ist wert, dass es untergeht, wenn es die nicht bringt. Und so wird das Bankensystem dann auch zum Richter der Realwirtschaft, zum Richter über die Realwirtschaft. Es teilt ihr Kapitalmacht zu und entzieht ihr Kapitalmacht, wenn die Banken meinen, dort lohnt sich's nicht mehr. Um das nochmal anders auszudrücken, das Ganze. Unterm Kredit ist alles ein bisschen anders. Jede Konkurrenzniederlage von einer Firma, ja, die konkurrieren am Markt um den Absatz ihrer Waren und darum dabei Gewinn zu machen. Sie konkurrieren also um eigene niedrige Gestehungskosten und hohe Verkaufspreise. Jede Konkurrenzniederlage am Markt ist für eine Firma unter dem Kredit keine endgültige Niederlage. Ein neuer Kredit der Bank erlaubt der Firma immer weiterzumachen. Solange die Bank Geld reinsteckt, ist keine Firma endgültig pleite. Umgekehrt. Endgültig pleite sind Firmen unter den heutigen Bedingungen, dann und erst dann, wenn die Bank sagt, na, da wird nichts mehr draus. Und wir sind es jedenfalls nicht, die es finanzieren, dass wieder was draus werden könnte. Wir setzen nicht mehr auf dieses Geschäftsmodell. Dann ist die Firma wirklich pleite. Also so meine ich, wollte ich das Wort ausführen. Tatsächlich wird das Bankensystem dann zum Richter über die ganzen, über alle Branchen, über alle Firmen aller Branchen. Denen wird abverlangt, die Rendite zu erbringen, die die Bank verlangt. Denen wird Kapitalmacht zugeteilt im Maß, in dem das Bankensystem meint, da ist was rauszuholen. Denen wird der Hahn abgedreht, wenn die Bank meint, da ist nichts mehr drin. Auf die Weise ist dann schon ernsthaft davon zu reden, dass das Finanzkapital die Herrschaft über die übrigen Segmente der Wirtschaft ausübt. Dadurch, dass Sie die Verwalter der Kapitalmacht sind, bilden Sie sich in die Zwecksetzung Ihrer Kreditnehmer ein. In dem Sinn, dass für die Firmen ihre eigene Kreditwürdigkeit der wichtigste Unternehmenszweck wird. Kreditwürdig bei der Bank bleiben ist das Allerwichtigste. Man will Gewinne machen. Aber in letzter Instanz entscheidet über das Schicksal der Firma nicht der Gewinn, den man macht, sondern der Gewinn, den die Bank einem zutraut. Nicht der Gewinn, den man gemacht hat, sondern der Gewinn, den die Bank für die Zukunft der Firma zutraut, erwartet und deswegen vorfinanziert. Da merkt man, dann ist den Banken zu entsprechen wirklich für alle Firmen existenznotwendiges erstes Erfordernis ihrer Geschäftstätigkeit. Die Banken auf der anderen Seite, wenn ich schon das Wort sage, sie üben die Herrschaft über die übrigen Abteilungen der Wirtschaft aus. Die Banken ihrerseits sind in dem Ganzen das autonome Subjekt. Sie teilen Kapitalmacht zu und erwerben das Recht auf Rendite. Alle Wirtschaft ist bloß Investitionsobjekt der Geldmacht, die bei den Banken konzentriert ist. Und damit stellen sie alles ziemlich auf den Kopf. Die Banken sagen, wir sind die Besitzer und Verwalter des Kapitals, das sich vermehrt. Und alle unsere Investitionsobjekte sind bloß dazu da, damit die Verwertung des Bankkapitals, die wir in der Hand haben, die wir verwalten, damit die Verwertung des Bankkapitals ihren Gang geht. Sie stellen alles auf den Kopf in dem Sinn, als die Verwertung dieses Plus, das in zusätzlichem Reichtum besteht, ja schon irgendwie ein gesellschaftlicher Prozess ist, wo der Reichtum erzeugt werden muss. Aber die Banken stehen auf dem Standpunkt, die Verwertung, die Vermehrung des Geldes ist eine Leistung des Geldes selbst. Geld in der Hand der Bank vermehrt sich nun mal. Und der Rest der Welt hat dafür gerade zu stehen, dass die Gleichung stimmt. Das ist das, was bei Marx das Wort Kreditfetisch ausdrückt oder Fetisch des Geldkapitals. Dass das Geld selber Kapital sei. Ja, und da muss man jetzt aufpassen. Auf der einen Seite ist das eine Ideologie, das stimmt nicht. Geld ist kein Kapital an und für sich. Geld, das ich in der Hosentasche trage, wird nicht von selber mehr. Durch seine bestimmungsgemäße Verwendung wird es in der Regel immer weniger. Die Banken stehen auf dem Standpunkt, Geld wird mehr. Geld wirft Zinsen ab. Dass das Geld es nur unter kapitalistischen Bedingungen tut. Nur unter der Bedingung, dass es eine Verwendung findet, wo Produktionsmittel und Arbeit angewendet werden. Dass es bloß die Nutznießerei der flächendeckenden gesellschaftlichen Organisation kapitalistischer Arbeit ist. Das braucht die ja nichts anzugehen. Sie stehen auf dem Standpunkt, das ist die Leistung des Geldes und diese Leistung organisieren wir. Und das ist jetzt die andere Hälfte, ist nicht bloß eine Lüge, sondern wirklich eine Praxis. Diese Umkehrung. Ja, mal ein kleiner Abstecher von der Überlegung. Ihr lest in den Zeitungen, in der Regel ist es die Werbung, die Banken betreiben, seien Sie nicht dumm, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Mancher irgendwo liest man, mein Geld muss so hart arbeiten wie ich. Man denkt sich, spinnt man denn jetzt total? Sind Sie denn vollkommen übergeschnappt? Geld soll arbeiten. Es kann es immer auflösen in Richtung, das ist eine Riesenideologie. Aber es ist besser und mehr wert, es aufzulösen, ist, es ist eine Wahrheit über die absurde Gesellschaft, in der wir leben. Geld arbeitet in diesem Laden tatsächlich. Es ist nicht nur eine Unwahrheit über die Sache, sondern so läuft der Laden tatsächlich. Geld wird mehr. Einfach so, Geld arbeitet wie? Die Banken machen es vor. indem sie sich's gegen Zins verleihen, anderen überlassen und dabei so tun, wie wenn das Rechtsverhältnis, das sie dabei eingehen, denn der Kreditnehmer geht die Rechtspflicht der Verzinsung und der Tilgung ein, wie wenn das Rechtsverhältnis, das sie dabei eingehen, schon die Garantie der Erfüllung des Rechtsverhältnisses wäre. In der Hinsicht erlauben nicht nur die Banken, der gesamten sonstigen Wirtschaft über ihre Verhältnisse zu leben, sondern sie leben auch selber andauernd über ihre Verhältnisse. Die Banken ihrerseits verleihen Geld, das sie nicht haben, sondern dass sie sich borgen vom Rest der Gesellschaft, und zwar mit Blick darauf, dass sie es verleihen und dass das Verleihen sich lohnt und zurückkommt und man deswegen auch selber die Pflichten gegenüber denen, die die eigenen Gläubiger sind, erfüllen kann, indem man ihnen auf die Einlagen Zinsen bezahlt und ihnen das Geld wieder zurückgibt, wenn es verlangt wird. Also auch hier wird die Fähigkeit der Banken, Kredit zu geben, aus der Antizipation des Erfolgs des Kreditgebens gewonnen. Wie? Sie können sich Geld leihen, bloß mit Blick darauf, dass es Verleihen sich für sie lohnt. Sie sind die allgemeinen Schuldner der Gesellschaft, weil sie die allgemeinen Gläubiger der Gesellschaft sind. Sie gehen Schuldverhältnisse in zwei Richtungen ein. Und weil sie die allgemeinen Gläubiger der Gesellschaft sind und ihnen viel Kapitalmacht zugetraut wird, verleihen sie dann auch Geld, indem sie einfach Schuldscheine auf sich rausgeben oder indem sie ihrem Kreditnehmer ein Konto einräumen, über das er verfügen kann. Wo also die Frage, haben sie sich das wo geliehen, auch schon hinter sich gelassen ist. Sie gehen einfach Schuldverhältnisse ein, Pflichten ein und haben nur noch eine Aufgabe. Sie müssen immer liquide sein, wenn jemand Geld verlangt. Dafür brauchen sie natürlich den Erfolg ihrer Kreditnehmer. Also wieder einlaufende Zinsen, wieder einlaufende Tilgungen von Krediten, die sie vergeben haben. Der Erfolg der Kreditnehmer, also der geschäftliche Erfolg der Bank, dass sie verdient an den Krediten, die sie vergibt, rechtfertigt die Antizipation. Aber wichtig, macht sie nicht rückgängig. Das mit dem Antizipieren in dieser Gesellschaft ist nicht so gemeint, dass man erstmal was vorwegnimmt und es dann einlöst und dann erlischt die Scheiße wieder. So nach dem Muster, okay, wir haben uns einen Vorgriff erlaubt, jetzt ist das Geld eingelaufen, jetzt sind wir wieder pari, jetzt ist alles wieder gut. Nein, die Antizipation braucht ihre Rechtfertigung. Es müssen Zinsen und Tilgungen einlaufen bei den Banken. Nicht damit die Antizipation erlischt, sondern damit sie immer weitergeht. Auf die einlaufenden Zinsen hin traut sich die Bank schon wieder viel größere Schulden selber zu machen. Viel mehr zu antizipieren von Zukunftsgeschäft, das dann natürlich wieder sich rechtfertigt dadurch, dass das Zukunftsgeschäft irgendwie funktioniert und die Zinspflichten bedient werden, damit der Kreditzirkel auf der nächsthöheren Stufe schon wieder neu losgeht. Also, der gesunde Zustand in dieser Gesellschaft, Wachstum, die Phase der Konjunktur, die alle schätzen, weil für die verschiedensten Klassen, sogar fürs Proletariat in gewissem Umfang, die Rechnungen aufgehen, Dieser Zustand ist der Zustand, in dem dieser Wahnsinn funktioniert. Nämlich, jede Antizipation durch den Geschäftsgang gerechtfertigt wird und die nächstgrößere Antizipation ins Werk setzt. Merkt man, der ganze Laden ist eine Riesenspekulation aufs Immer-Weitergehen.